Hallihallo bei den Meerwurztropfen da draußen. Unser millionenfaches Publikum ist auch wieder am Start. Und ich habe zu Gast Roberto, meinen geschätzten Blogpartner. Hallo Roberto.
Hallo.
Und eigentlich schon ein Klassiker, möchte ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir den schon zu Besuch hatten. Den ebenfalls geschätzten Jens Berger. Hallo Jens.
Hallo Tom.
Ich grüße euch beide und ich übergebe gleich das Wort mal an Roberto, denn eigentlich habe ich heute gar nichts zu melden. Ich kann aber sagen, wie das Thema lautet. Unser Thema lautet, glaube ich, heute irgendwie, wie war das, alte weiße Männer oder so?
Ja, es geht um uns.
Okay.
Also vor allem um euch.
Also ja, vor allem um uns. Also ich habe die 50 überschritten. Jens, weiß ich jetzt nicht.
Nee, da habe ich noch ein bisschen Zeit.
Ja, aber irgendwie gehst du auch darauf zu. Also dieses Thema.
Zierst du dich jetzt? Wie alt bist du denn, Jens? Sag's doch unserem Publikum.
Da müsste ich selber mal rechnen. Warte mal. 47 bin ich.
Ja, gut. Ja, komm, Roberto.
Stimmt gar nicht, 46 bin ich, habe ich vergerechnet.
Also ich werde 41.
41, dann doch schon. Okay. Gut, dann bin ich.
Unser Nesthäkchen, süß.
Ja, da fühle ich mich gut dabei. Oft wird das nicht mehr vorkommen in meinem Leben.
Okay, dafür bist du der Gesichtsälteste, aber Spaß beiseite.
Ja, der gespielte Herrenwitz von den Nachdenkseiten ist halt auch dabei.
Ja, wie auch immer. Ich als der Älteste habe keine Ahnung, was dieses Thema überhaupt bedeuten soll. Oder ich, also dieses weiße, alte weiße Männer, mir sagt das alles gar nichts. Erklärt mir das doch mal. Oder Roberto, erklär doch mal, wie du überhaupt auf die Idee dieses Themas gekommen bist.
Das ist ganz klar, dass du nicht weißt, was das ist.
Okay.
Weil das ist ja der Clou an dieser Geschichte. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen nichts zu melden haben, in der Liberalismus nichts zu melden hat, weil es gibt böse, grantige, alte, weiße Männer, die darum kämpfen, die Deutungshoheit zu behalten. Und im Grunde diese ganze Gender-Debatten und so weiter, die stützen sich darauf, dass die bösen, weißen Männer einfach nicht einsichtig genug sind, jetzt die neue Welt, die anbricht, zu akzeptieren.
Aha. Und so einer bin ich dann.
So einer, du, ja, wahrscheinlich. Und da du nichts darüber weißt, ist das ein klassischer Beleg dafür, dass du wahrscheinlich so einer bist. Denn du merkst es ja gar nicht.
Aber das kann ja auch zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Denn bisher bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich so einer bin. Jetzt denke ich ständig drüber nach und komme wahrscheinlich zum Schluss, dass ich doch so einer bin.
Tom, das ehrt dich. Das heißt, dass du nie Bento oder Neues Deutschland oder so eine Teenie-Zeitung liest.
Bento ist doch das, der wird doch vom Spiegel irgendwie gepusht, oder?
Ja, genau, richtig. Ja.
Genau. Nee, lese ich tatsächlich nicht. Das stimmt. Bento, selbst den Spiegel kaufe ich mir alle 2 Monate.
Der ist ja für alte weiße Männer. Bento ist ja das junge, hippe Blatt von denen.
Okay. Was ist denn an Bento so besonders? Obwohl, wir wollen ja eh über...
Das kannst du mich nicht fragen, ich bin doch ein alter weißer Mann.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja eh Quatsch, wir wollen ja über alte weiße Männer sprechen. Also gut, also alte weiße Männer sind, also Männer in so ungefähr meinem Alter, die beratungsresistent sind und im Grunde genommen von den Entwicklungen der modernen Welt nichts wissen wollen. So in etwa, oder wie?
Jein. Das steht ja so als Metapher für diejenigen, die in unserer Gesellschaft das Sagen haben, die Macht haben, die Regeln bestimmen. Und da muss man dir jetzt nicht zu nahe treten, um zu sagen, dass du nicht dazu gehörst. Also wir gehören da mehr so durch Zufall zu dieser Gruppe, in diese Schublade.
Also in diese Schublade kannst du jederzeit eingeordnet werden, wenn du nur mal das Falsche sagst oder das Falsche denkst. Oder vielleicht noch irgendeine Ansicht hast, die in die hippe, moderne Hipster-Welt nicht passt, dann bist du ganz schnell damit eingeordnet.
Das ist richtig. Es ist zum Kampfbegriff mutiert, ja.
Genau.
Und dabei geht es natürlich auch um die Deutungshoheit, das ist klar. Es edelt so ein bisschen schon der Antisemitismus-Keule, wenn einem halt die Argumente des Gegenübers, wenn man sie nicht widerlegen kann oder man keine Lust hat dazu, dann ist es halt, dann sind das halt die Argumente des alten weißen Mannes und die ohnehin passé sind und der Vergangenheit angehören.
Die Schlechtigkeit der Welt wird da reduziert auf das Männliche. Und ich habe heute irgendwo gelesen, also war es nicht auch? Nein, Cicero war es. Hat doch die intelligentesten Deutschen festgehalten.
Ja, Sarrazin und Ali Schwarz.
Sarrazin, ja, genau. Sinn und Sloterdijk waren unter anderem genannt und da hat jemand gepostet bei Facebook diese 3 Namen und dann dazu, da haben wir sie wieder, unsere 3 Probleme. Prompt hat jemand drunter kommentiert, ja, das sind weiße alte Männer, die ihre schlechte Laune sozusagen an der Gesellschaft abstrampeln. Ich weiß gar nicht, warum man das reduzieren muss auf das Geschlecht. Wie kommen die eigentlich drauf?
Geht Ali Schwarzer als Mann?
Zumal durch, Ali Schwarzer, wollte gerade sagen, zumal Ali Schwarzer
wurde da, wurde da nicht erwähnt, natürlich. Ja, da hat man sie wegfallen lassen, weil das passt ja nicht in die These.
Hm. Ja.
Ja. Ich kann damit jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also ich weiß, ich meine, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich fühle mich da als ja, Außenstehender. Ja,
das ist natürlich auch so ein bisschen so ja typisch für unsere Zeit und unsere Kommunikationskultur. So der letzte große Generationsbruch waren ja die 68er, so unter dem Muff der Talare und so weiter, der Aufstand gegen die Elterngesellschaft, gegen das Bürgertum. Heute ist es ja eigentlich mehr so ein Aufständchen, das sich in irgendwelchen Hashtag-Shitstorms über Twitter kundtut, aber von der eigentlichen Welt gar nicht wahrgenommen wird. Das ist ja das Lustige, dass wir sind ja das Feindbild, wie alten weißen Männer, kriegen davon aber gar nichts mit. Ich meine, das ist ein komischer Kulturkampf.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich kriege davon wirklich nichts mit. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich zum Beispiel, was jetzt soziale Medien angeht, da bin ich ja extrem einseitig.
Zurückhaltend, ja.
Nee, ja, zurückhaltend nicht unbedingt, aber einseitig. Ich bin ja im Prinzip nur auf Facebook unterwegs. Google Plus habe ich zwar noch einen Account.
Ja, stimmt. Facebook sagt man ja auch so, das ist ja das Medium für die alten weißen Männer.
Genau.
Ohne Scheiß, das sagen die wirklich.
Ja, darauf wollte ich auch hinaus, tatsächlich. Und vielleicht kriege ich deswegen davon nichts mit, weil ich dann natürlich in meiner Filterblase offensichtlich, wenn es denn diese Gruppe tatsächlich gibt, auch von alten weißen Männern und meinetwegen noch alten weißen Frauen umgeben bin oder so. Und dementsprechend, wie gesagt, bevor Roberto das Thema auf den Tisch gelegt hat, war mir das vollkommen fremd. Und auf Facebook ist es ja, ich meine, es ist ja so, also mein Sohn ist jetzt 22, der hat zwar auf Facebook einen Account, aber der nutzt den ungefähr so oft wie ich meinen Google Plus Account, also faktisch überhaupt nicht. Ansonsten treibt er sich ganz woanders rum irgendwie. Und möglich, dass ich vielleicht schneller das Image des alten weißen Mannes weg hätte, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, auf Instagram oder Twitter mehr bewegen würde oder so. Ich weiß
das nicht. Mit den alten weißen zornigen Männern, das ist, glaube ich, etwas, was aus Amerika kommt. Ich glaube fast, dass es dieser Soziologe, ich glaube Kimmel heißt der, thematisiert hat in einem Buch. Und da ging es halt wirklich darum, dass das in Amerika natürlich ein Wandel stattfindet. Die Weißen haben nicht mehr die absolute Deutungshoheit, geraten vielleicht auch in die Minderheit gegenüber den Hispanics und gegenüber den Schwarzen. Und sie sind halt zornig, weil sie das Modell, das es früher gab in den 60ern, könnte man fast sagen, dieses Modell, was man in der Serie Mad Men sieht, ja, also in den 60er Jahren, versoffene Männer, die den Frauen auf den Arsch klopfen können, jederzeit und jederzeit einen One-Night-Stand haben können.
Ja, muss ich sehen.
Ganz tolle Hechte. Okay, musst du sehen, ja, solltest du wirklich sehen. Ich glaube, Jens kennt die Serie sogar.
Ja, ich kenne ich, ja.
Ja, und das geht verloren. Heute ist es halt so, man muss sehr viel Rücksicht nehmen auf die verschiedenen Ethnien, auf die Frauen. Und Kimmel hat eben daraus diese These gemacht, dass dieser Rechtsruck, der in Amerika stattfindet, darauf zurückzuführen ist, dass die weißen Männer zornig sind, die heterosexuellen weißen Männer wohlgemerkt.
Ich meine, da ist natürlich auch durchaus was dran, das ist klar.
Natürlich.
Dass, das Musterbeispiel des Modernisierungsverlierers, den Begriff genau. Könnte man auch natürlich auch hinterfragen oder müsste man hinterfragen, ist ja auch der ältere weiße Mann, der früher qua Geschlecht privilegiert war und es heute ganz einfach nicht mehr ist. Und auch ja mit dieser neuen Zeit, mit der Geschwindigkeit nicht so zurechtkommt und natürlich auch mit den neuen gesellschaftlichen Regeln, dass man eben einer Frau nicht auf den Po klatschen darf und dass im Zweifel sogar nett gemeinte Komplimente heute nicht mehr gern gesehen sind, was natürlich auch so ein kultureller Bruch ist. Und diejenigen, die damit wohl am wenigsten klarkommen, sind halt die alten weißen Männer, obwohl was die Hautfarbe damit zu tun hat, weiß ich auch nicht, aber meistens ist es ja ein Symbolbild, ne?
Die weiße Farbe natürlich hat damit zu tun, dass das ja eine These ist, die aus Amerika kommt.
Ja, und steht für privilegiert, ne?
Natürlich für die WASPs, ja, für die White Anglo-Saxonian Protestants. Klar, ich glaube aber, das hat man in Deutschland halt aufgegriffen und ich glaube auch, Kimmel wäre wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert, wenn er so sieht, wie in den Netzwerken diese These pervertiert wird. Denn ich glaube, so hat er sie natürlich nicht verstanden wollen.
Eben, ganz genau. Und vor allen Dingen nicht als Kampfbegriff, ne?
Ja, klar, klar. Und auch nicht als Ausrede für alle möglichen Dinge, die in der Welt da draußen passieren. Und die man den Männern als, ja, wie soll ich sagen, als Überbleibsel ihrer Schreckensherrschaft sozusagen in die Schuhe schieben könnte.
Ich meine, das ist ja eh ganz interessant. Gehört beispielsweise Obama dann plötzlich zu den alten weißen Männern? War Maggie Thatcher ein weißer Mann? Ist Angela Merkel ein weißer Mann?
Wie steht es denn mit Weidel?
Bitte?
Wie steht es denn mit der Weidel? Der, na, wie heißt du denn mit Vornamen?
Alice.
Alice Weidel, ja. Wie steht es denn mit ihr? Die ist ja nicht mal heterosexuell. Das kommt noch dazu. Ja, sie ist eine Frau. Kommt auch noch dazu. Trotzdem gehört sie einer Partei an, von der viele in der Kritik sagen, das ist die Partei der zornigen alten weißen Männer.
Ja, ja, klar. Natürlich.
Gut, also den Mann kann man da tatsächlich als Metapher setzen. Das denke ich schon, dass jetzt eine Alice Weidel oder eine Angela Merkel oder eine Kramp-Karrenbauer oder von der Leyen und so genauso in die Schublade reinpassen.
Richtig. Kimmel schreibt das sogar in seinem Buch, in einem der ersten Kapitel, dass das sehr wohl als alle Art Metapher verstehen möchte.
Ich meine, das generell ist das natürlich auch ein Zeichen jetzt hier, ja, dieses Generationswechsels. Merkt man ja auch, wenn man über politische Themen mit ja jüngeren Leuten diskutiert. Ich meine, war es jemals anders, müsste man natürlich die Frage stellen, ja, dass da so die gemeinsame Kommunikationsbasis so ein bisschen an der Panne gekommen ist. Und dass natürlich auch unsere Art und Weise der Argumentation durch die Sozialisation und durch unsere Sozialisation, ja, die ja dadurch bestimmt ist, ja, heute schon in diese Schublade altes weiße Männerdenken gehört. Wenn ich beispielsweise jetzt nicht gleich in den Chor der Kassandren einfalle, die Wachstum auf Teufel komm raus ablehnen, diese ganzen Grundeinkommensanhänger und so weiter, die auch unsere ja Ziele und Werte gar nicht mehr teilen.
Zinsknechtschaft und so Geschichten.
Ja, ja, genau, richtig. Ja. Da ist halt diese ganze, ja, unsere ganze Argumentation, unsere ganze Denke ist halt in diese Schublade mittlerweile mit reingepackt worden, was natürlich auch ja ein hervorragendes Verteidigungsmittel ist, wenn man mit der Debatte nicht mehr mitkommt, dann ist das halt die Debatte der alten weißen Männer. Man muss man dann sich zumindest keine Gedanken machen, warum man sie nicht versteht und warum man gewisse Gedankengänge nicht nachvollziehen kann.
Naja, nachdem du das jetzt gesagt hast, liegt der Vorwurf des weißen, alten, zornigen Mannes natürlich auf der Hand, ne? Also du hast ja gerade gesagt, dass im Prinzip die Jüngeren deiner Argumentation nicht mehr folgen können und so machen sie sich's einfach und basteln halt das Feindbild des alten, weißen, zornigen Mannes, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das hast du richtig verstanden, ja.
Ja, ich glaube, das hat auch mit der Emotionalisierung zu tun, die wir ja überall sehen. Rationalität ist ja nicht unbedingt was wir heute noch gern sehen. Also wir vielleicht schon, wir drei und viele andere. Aber ich glaube, im Diskurs, gerade in den Netzwerken, wo es darum geht, 280 Zeichen zu nutzen, möglichst viele Leute auf seine Seite zu ziehen, mit Klicks und Aufmerksamkeit zu generieren, da ist Emotionalisierung natürlich ein Riesenthema. Und wenn natürlich gerade Jens rational argumentiert, landet er bei diesen Leuten, die fürs Emotionale ganz offen sind, ganz schnell in dieser Schublade, dass er ein weißer Mann ist, der irgendwelche Privilegien beschützen möchte oder schützen möchte für sich selbst.
Wollen wir das tatsächlich jetzt nochmal, weil Jens das Beispiel auch eben angefügt hat. Ich finde es immer besser, mit konkreten Beispielen da zu arbeiten. Du hattest ja eben von dem Grundeinkommen gesprochen. Da gibt es ja nun tatsächlich es gibt schon ein paar mehr.
Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja, ja.
Ja, es gibt schon ein paar mehr Fraktionen, aber ich sag jetzt mal, die sich am unversöhnlichsten gegenüberstehen, das sind ja dann tatsächlich die absoluten Befürworter, die meinen, dass also jetzt durch das BGE im Grunde genommen alles in Butter ist, sage ich jetzt mal so verkürzt. Und dann gibt es eben die anderen, zu denen du ja auch gehörst, wobei du als Ökonom da jetzt noch eine spezielle Rolle spielst, aber das ignorieren wir ruhig jetzt mal. Die andere Fraktion, die also sagt, irgendwie BGE bringt alles nichts, ist es eine Finanzierungsfrage, und B, führt es auch nicht zu mehr Gerechtigkeit oder Wohlstand oder so. Und habt ihr den Eindruck, dass diese zwei Fraktionen tatsächlich eher auf der einen Seite die jüngere, dem BGE wohlgesonnene und auf der anderen Seite die ältere, zornige von mir aus auch, dem BGE ablehnend gegenüberstehende Fraktion ist? Ist das so?
Ja, absolut, absolut. Ausschlaggebend, da würde ich sagen, ist halt auch der ganze Denkansatz. Die junge Generation, das ist immer ganz interessant, wenn man da beispielsweise mal hier den Thilo Jung verfolgt, der ja auch so ein Anhänger von diesem bedingungslosen Grundeinkommen ist, wie er da argumentiert, über solche Dinge wie die Finanzierbarkeit wird da gar nicht nachgedacht. Das ist stilgebend für diese Generation. Solche Sachen werden als selbstverständlich vorausgesetzt. Da wird überhaupt gar nicht diese langfristigen Sachen, tiefgründige Sachen, da wird gar nicht mehr drüber debattiert. Es geht nur um die Frage, bleibe ich dann zu Hause oder gehe ich arbeiten? Also eigentlich eine, ja, für Soziologen vielleicht ganz interessante Frage, die allerdings jetzt für die Frage der Realisierbarkeit eines Grundeinkommens komplett irrelevant ist. Aber das sind halt diese Ansätze, die ja halt von dieser Generation überhaupt gar nicht mehr gedacht werden.
Ja, wobei,
ich möchte ganz noch kurz einhaken.
Ja, ganz kurz, Roberto. Kannst du es kurz für dich behalten? Mir fällt dazu gerade ein, also ich finde halt, also erstmal die Frage, gehe ich dann arbeiten oder gehe ich nicht mehr arbeiten, die ist ja im
Prinzip. Das ist für mich interessant, ist klar.
Warte mal.
Für mich selbst bezogen.
Nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Die Frage finde ich nicht so relevant, weil das hat sich ja nun auch schon in Studien und Befragungen und weiß der Henker was nicht alles irgendwie, die meisten Leute würden schon arbeiten gehen wollen. Unabhängig jetzt davon, was für Möglichkeiten sie dann jetzt hätten oder ob es ihnen
tatsächlich besser geht. Ja, klar, vor allem die ganzen Krankenschwestern und Müllarbeiter, Müllwerker, die wollen alle arbeiten.
Ich wollte im Grunde auf die gleiche Schiene, ja. Ich glaube nämlich auch...
Ja, ist ein bisschen schade. Ihr habt mich total ausgebremst. Aber okay.
Manchmal ist es so im Leben, ja, die alten weißen Männer sind zu
machen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück.
Jens meinte ja, die Finanzierbarkeit wird überhaupt nicht berücksichtigt. Ich finde, in diesem Diskurs findet auch immer etwas statt, das zu Romantizismen neigt. Man sieht den Menschen da als eigentlich edles Wesen, dem man einfach nur ein System geben muss, das möglichst lax ist, wir reden dann wieder von Freiheit, die absolute Freiheit verspricht, indem man eigentlich das Geld zur Verfügung hat, das man braucht. Darüber kann man natürlich auch noch reden. Aber ich glaube, der Mensch ist so nicht. Und wenn man das eben sagt, dann ist man schnell in der Schiene dieses ewig gestrigen alten Mannes, der immer noch in den Kategorien von Anno Dunemals denkt und der nicht bereit ist, einfach mal den neuen Menschen, den Homo Novus sozusagen, anzuerkennen, der dann erblühen würde mit dem BGE.
Zumal die ganzen schlechten Eigenschaften des Menschen ja auch entweder auf den alten weißen Mann selbst oder auf den Einfluss des alten weißen Mannes zurückgeführt werden. Also insofern, wenn der alte weiße Mann erstmal entmachtet ist, gibt es nach dieser Logik ja auch keine schlechten Eigenschaften mehr beim Mensch.
Ich könnte es ganz pervers sagen. Man müsste fast solche Leute wie uns ausmerzen, damit man das BGE umsetzen
kann.
Das nehmen wir wieder raus, Tom.
Nee, natürlich nicht, das lasse ich drin. Das kannst du vergessen. Was raus ist, ist raus, wie Böhmermann immer sagt.
Aber da hat der Roberto natürlich schon recht. Zweiter Punkt, den man noch dazu bringen könnte, das ist natürlich die Geschwindigkeit und Oberflächlichkeit der Debatten, was natürlich auch jetzt hier durch unsere technologischen Kommunikationsformen bedingt ist. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, es wird sich nur noch an der Oberfläche darüber unterhalten, denn man erreicht gar nicht mehr das Entwicklungsstadium, das sich enger damit auseinandersetzen, weil am nächsten Tag ja schon wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, das nächste Top-Topic ist, der nächste Hashtag ansteht, über den man wieder seinen Senf dazugeben muss, mit dem man sich wieder mit seiner Blase austauschen muss. Ja, das ist natürlich dann auch die Folgen. Man kennt sich, man spricht überall mit, kennt sich aber mit nix aus. Das steht natürlich jetzt vollkommen in Kontrast jetzt zu unserer Generation.
Völliges, wie hat man früher gesagt, gefährliches Halbwissen. Wobei Halbwissen noch ein Wort ist, wo ich sage, da ist das Wissen noch im Spiel. Bei dem, was heute stattfindet, glaube ich, da ist nicht mal mehr ein Fünkchen Wissen dabei.
Ja, komplette Ahnungslosigkeit bei maximaler Mitteilungsbedürftigkeit, ja.
Ja, das stimmt. Scheiß Kombi.
Ja gut, ich finde aber, auf der anderen Seite finde ich, bleiben wir ruhig mal bei diesem Beispiel BGE. Das ist natürlich auch, ich sag mal, zum einen ist es so, also für die tatsächlichen Fans ist es schon ein Dauerbrenner. Also die bringen das ja auch immer wieder an. Also da ist es nicht so, dass jetzt irgendwie eine Woche wird irgendwie das BGE favorisiert und in der nächsten Woche wird über Jens Spahn gesprochen und die Woche drauf über Beraterverträge von der Leyen oder so, sondern da wird das...
Nee, aber wenn die Debatte einen Punkt erreicht hat... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Okay, jetzt würde ich auch ganz gerne mal zu Ende, zu Ende führen. Also ich glaube, Problematisch, also die Überforderung ist auf jeden Fall ein Problem, wobei speziell beim BGE würde ich die jetzt sozusagen generationsübergreifend sehen, weil wir haben ja damals vor 4, 5 Jahren oder was, keine Ahnung, diesen Podcast gemacht da zum BGE, wo wir noch diesen Hanley und da von den von der Katja Kipping den Kandidaten eingeladen haben. Ich weiß gar nicht, wie hießen die Jungs. Jedenfalls, da haben wir ja unter dem Podcast nachher, ich glaube, das war wirklich ohne Übertreibung, das waren irgendwie 30 oder 40 verschiedene Links, die zu unterschiedlichen BGE-Modellen geführt haben. Und allein das ist nicht, also ich sag ganz ehrlich, mich hat das komplett überfordert. Ich habe damals dann in der Vorbereitung und in der Nachbereitung auch nochmal in einige Modelle reingeguckt und Einkommensteuer finanziert und Mehrwertsteuer finanziert und noch wieder anders finanziert und irgendwie anders und ding, ding, dong. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich schwierig, dieses Thema überhaupt irgendwie, was die Finanzierung angeht, auf ein Niveau zu bringen, auf dem alle gleichermaßen auf Augenhöhe argumentieren können, weil jeder irgendwie über ein anderes Modell spricht und dementsprechend reden auch alle aneinander vorbei. Aber worauf ich hinaus wollte, ist so dieses naive, jung und naiv, du hast ja von dem Thilo Jung zum Beispiel gesprochen, ne? Dieses naive Herangehen, zum Beispiel einfach zu sagen, ja wieso, dann hören wir halt auf, das ganze Jahr über Rüstungsexporte in Milliardenhöhe zu realisieren und nehmen das Geld fürs BGE. Das klingt zunächst mal naiv oder vielleicht sogar infantil, aber auf der anderen Seite hat es eine bestechende Logik. Das finde ich schon.
Finde ich nicht.
Warum nicht?
Ja, weil es Unsinn ist.
Ja, weil es Unsinn ist. Das ist ja nur keine Argumentation, Jens. Da musst du schon ein bisschen...
Weil es einfach nur zeigt, dass derjenige, der solche Argumente äußert, nicht die geringste Ahnung von den Volumina hat.
Ja gut, aber dann muss derjenige vielleicht auch dann einfach mal davon überzeugt werden, warum das Unsinn ist oder warum das naiv ist.
Ja, aber dann kommt ja schon wieder der nächste Hashtag, die nächste Debatte. Dann geht es wieder darum, dass, was weiß ich, irgendeine Frau sich sexuell belästigt fühlt und man regt sich wieder auf. Man erreicht ja gar nicht mehr die Tiefe einer Debatte, um sich mit solchen Einzelheiten auseinanderzusetzen.
Bei solchen Vorschlägen, das ist natürlich bestechend, wie du sagst, Tom, einerseits. Andererseits erinnert mich das irgendwie an irgendeinen reichen Schnösel, der zum armen Menschen als Ratschlag sagt, werden Sie doch einfach reich. Also, versteh mich, so funktioniert die Welt nicht. Wir nehmen einfach dieses Geld und machen was anderes draus. Es gibt verschiedene Interessen in der Gesellschaft, die muss man irgendwie unter den Hut bekommen. Und einfach mal zu verfügen über Geld, anders, das, um das anders einzusetzen, ist ja lächerlich.
Ja, aber also, diese naive und ja durchaus ideologische Einstellung, die hatte ich zum Beispiel mit 16, 17 auch. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr nicht ähnliche Einstellungen in jungen Jahren auch mal hattet. Die Frage ist
natürlich.
Ja...
Natürlich. Das Problem ist, dass es heute 30-jährige Akademiker sind, die so denken.
Das mag ja sein, aber wir sprechen ja hier offensichtlich auch über einen Generationenkonflikt. Das heißt, diese alten weißen Männer auf der einen Seite und dann diese jungen Hüpfer wie Thilo Jung, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, Mitte 20 irgendwie, Anfang 20 oder sowas, auf der anderen Seite. Und die Frage ist natürlich, gibt es denn überhaupt noch eine Kommunikationsmöglichkeiten zwischen diesen beiden Gruppen und diesen Generationen? Und wenn es die gar nicht mehr gibt, na gut, dann können wir natürlich einpacken.
Ich würde sagen, ganz naiv jetzt auch mal, Kommunikation, ja natürlich, diese Leute werden auch älter, die sammeln auch Lebenserfahrung. Und dann ändert sich der Blickwinkel doch ganz massiv. Ich glaube, daran liegt es ja vor allem.
Wenn ja, aber das impliziert ja, dass der richtige Blickwinkel eigentlich immer erst erreicht wird, wenn man älter wird. Aber möglicherweise kann ja der Ältere durchaus auch von einem naiven Blickwinkel eines jüngeren Menschen profitieren.
Das ist ja jetzt, das geht so ein bisschen in die falsche Richtung, weil das ist zeitlos, ja. Diese Beobachtung. Das hast du schon immer gehabt. Ich glaube, da gibt es sogar ein Zitat, habe ich leider gerade nicht parat, von Platon, der sich über die Jugend aufregt. Man sieht das auch immer subjektiv für seine Generation. Das ist keine großartige Überraschung. Die Frage ist ja, was hat sich substanziell geändert, dass wir jetzt diese Debatte führen, die sich auch abgrenzt von ähnlichen Debatten, alte Männer meckern über junge Männer der Vergangenheit.
Ja, was hat sich denn geändert? Ich weiß es wirklich nicht. Also.
Ja, das Problem ist ja, da sitzen wir natürlich jetzt hier selber mit unseren Scheuklappen. Wir, die wir unsere Sozialisation haben, Vielleicht hätten wir mal jemanden einladen sollen, der aus dieser Generation stammt und das erklärt, warum wir alte weiße Männer sind und warum die, in Anführungszeichen, Ideologie der alten weißen Männer gescheitert sein soll.
Ja, Roberto bewegt sich da ja.
Keine jungen Leute.
Roberto bewegt sich da ja in einem Zwischenfeld. Er ist ja zumindest in der Runde jetzt hier noch der Jüngste. Vielleicht stimmt, kann der ja. uns das noch am ehesten erklären. Ja.
Aber ich bin auch schon kein Akademiker, da geht's schon los. Ich bin anders sozialisiert, auch weil ich ja relativ schnell nach meiner Hauptschulbildung in eine Schlosserlehre ging. Das sind Realitäten, die du dann erlebst. Du bist dann im Arbeitsalltag, wenn du ausgelernt hast und so weiter. Ich bin relativ schnell in eine Beziehung gekommen, wo es ein Kind gab. Dann gab es ein eigenes Kind dazu. Sprich, ich hatte also in dieser Zeit auch zwei Kinder. Und dann ändert sich da der Blickwinkel von Anfang an. Also ich bin kein Beispiel dafür. Ich habe also diese Sicht auf Naivitäten habe ich in meinem Leben, glaube ich, nicht gehabt.
Okay.
Es ist ja, Tom sagt, er fühlt sich nicht zornig. Da muss man ja, also ich glaube, Jens fühlt sich nicht zornig, ich mich ja auch nicht. Aber man sagt das oder man unterstellt uns oder man unterstellt das den Männern ganz oft. Und ich glaube, wenn man das unterstellt, dann läuft man einem Männermodell hinterher, das es heute gar nicht mehr gibt oder in den wesentlichen Teilen
gar nicht. Ist natürlich immer eine Frage, von wem das kommt, ne?
Ja, schon klar. Ja.
Ich habe den Eindruck, dass das auch häufig von Frauen kommt, die jetzt... Wie drücke ich mich am diplomatischsten aus, die jetzt nicht so die allerhöchste Ausbildungsstufe haben und nicht so fürchterlich intelligent sind und fähig, die allerdings dann ihre Defizite, die nicht einsehen wollen, dass sie Defizite auf diesen Gebieten haben, sondern das dann auf die Geschlechterrolle und auf die Macht des weißen Mannes in der Gesellschaft zurückführen. Und ich glaube, so ist dieser Mythos hat sich dadurch auch massiv verbreitet.
Ich glaube aber, wenn du sagst, nicht gebildet, ich finde, das kommt viel mehr aus dem Akademiker-Milieu.
Das sehe ich auch so.
Es kommt nicht unbedingt nur von Frauen, sondern es kommt ja auch von Männern.
Also ich sehe es eher sogar in dem akademischen Milieu. Also da ist ja im Prinzip, warte mal, da ist ja
Akademiker gleich gebildet, das mache ich nicht mit.
Ja, da hast du
recht. Naja, dann gehen wir jetzt einfach mal von gebildeten Menschen aus. Das kann man ja auch autodidaktisch machen, wie auch immer. Aber ich habe eigentlich tatsächlich eher das Gefühl, dass wir können ja mal sagen, belesener. Je belesener jemand ist in unterschiedlichen Bereichen, desto eher hat er das Gefühl, sich politisch jetzt ganz besonders korrekt zu verhalten zu müssen, beziehungsweise auf der anderen Seite zu erwarten, dass ich besonders politisch korrekt verhalten werde. Auf der anderen Seite frage ich mich ganz ehrlich, so im normalen Alltag, im Arbeitsleben, wie oft kommt es tatsächlich vor, dass ein Mann einer Frau auf den Arsch klatscht?
Darum geht's doch auch
gar nicht. Worum geht's denn?
Es geht darum, dass sich die Ideen einer gewissen Schicht von Leuten, einer gewissen Altersklasse auch von Leuten und auch einer ideologisch gemeinsamen Klasse sich nicht durchsetzen können, was meines Erachtens hauptsächlich daher rührt, dass diese Ideen scheiße sind, aber dass diejenigen, die diese Ideen vertreten, die dazugehören, die sehen das nicht ein und schieben das dann natürlich auf die Rolle des alten weißen Mannes, der diese Ideen unterdrückt. Also im Grunde ist es eine Verschwörungstheorie.
Was sind denn das für Ideen? Das ist mir zu abstrakt jetzt.
Gleichberechtigung beispielsweise. Also
das ist doch nichts Neues.
Eine Form, doch, natürlich.
Gleichberechtigung ist doch nichts Neues.
Sprachpanscherei,
Genderdebatten,
die
hirnverbrannt sind. Ja, letztens hat jemand irgendwo geschrieben, sie möchte nicht, dass es heißt, Frauen werden schwanger, sondern Menschen werden schwanger. Also ich bitte
dich. Geschichten, genau.
Ja, ich bitte dich. Wie blöd kann man eigentlich sein, sowas in die Welt zu setzen?
Angeblich das ist doch nicht falsch, kann man doch sagen. Mein Gott.
Das kann man sagen. Man kann vieles sagen. Ich kann auch sagen, dass mein Handy Kinder bekommt. Ja, das stimmt trotzdem
nicht. Naja, ob du jetzt Mensch oder Frau sagst, also das weiß ich nicht. Ich meine, ich würde es jetzt auch in einem Artikel so nicht verwenden, dass irgendwie, abgesehen davon, dann muss man dann schon wieder auf den richtigen Artikel achten, weil der Mensch ist ja schon wieder nicht mehr
Maskulin,
nicht mehr feminin.
Moment.
Aber.
Das hat diese Person ganz bewusst so geschrieben, weil sie damit betonen wollte, dass das keine Geschlechterfrage ist. Göring-Eckardt soll vor 2 Jahren mal gesagt haben, da ging es irgendwie um den Klimaschutz für den Planeten oder für die Planetin, wie man auch sagt. Ich habe das mal recherchiert, das ist gar kein Fake, das hat sie wirklich gesagt. Ja? Ich habe das nicht geglaubt. So blöd muss man sein. Auch die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch oder die Debatte um dieses Paritätsgesetz im Brandenburger Landtag. Das sind lauter solche Geschichten.
Das sind Unsinn, haben sich früher nur die alten weißen Männer von Monty Python ausgedacht.
Das stimmt, heute ist es Realität. Aber ich finde natürlich, das Paritätsgesetz ist natürlich lückenhaft, weil wir haben ja auch einen schwindend geringen Prozent oder Promillsatz von Menschen, die nicht wissen, ob sie weiblich oder männlich sind. Die sind da gar nicht berücksichtigt.
Das finde ich aber ganz interessant, was Jens gerade gesagt hat, weil im Grunde genommen hat Jens gerade das Ding genau umgekehrt. Also das finde ich wirklich interessant, weil Jens hat eigentlich gerade gesagt, naja, die Ansichten der alten, weißen, zornigen Männer, das sind eigentlich die, die heute die vermeintlich Fortschrittlichen haben. So ist das bei mir angekommen. Und ich meine, wenn wir jetzt mal diese Sprachregelungsgeschichte, also wirklich, das ist schon peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn jetzt auch aus Lehrern wird glaube ich, an irgendeiner Schule werden Lehrkräfte gemacht oder irgendwie sowas und so. Das kann man alles machen, aber das ist natürlich überhaupt nicht zielführend.
Das ist jetzt eine Facette, ne? Die anderen Facetten wie der postmaterialistische Ansatz. Ich meine, das gab es in den 60ern, gab es das ja auch mal. Die Hippies haben ja auch ähnlich getickt. Ja,
das stimmt.
Aber heute ist es ja, wenn du die Universitäten anguckst, ist das ja durchaus mehrheitsfähig.
Ja, gut, dann.
Ich meine, in was für einer Welt leben die Menschen, in der man auf die Idee kommen kann, dass unsere materiellen Bedürfnisse ja alle befriedigt sind. Alle, wohlgemerkt, also, für alle Menschen.
Mehrheitsfähig weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin ja auch noch berufstätig und habe mit normalen Menschen in Anführungszeichen
an den Universitäten, habe ich gesagt.
Ne? Ja. Also im realen Leben. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Darüber wird nicht gesprochen. Ich glaube, das ist auch kein Thema, was die Leute bewegt. Wenn du den Leuten sowas erzählst, sind ja meine Themen, damit befasse ich mich. Und dann quatsche ich natürlich mit den Leuten auch über sowas manchmal. Die schütteln nur den Kopf und denken sich, was hat das mit mir zu tun?
Ja, genau, da sind wir wieder bei dieser Linkspartei-Debatte. Das sind ja genau diese Themen, über die wir gerade eben sprechen, die man so zusammenfassen kann, die zum Streit innerhalb der Linkspartei auch geführt haben. Diese Bewegungslinke kontra die alte Gewerkschaftslinke, wie sie immer wieder genannt wird. Das sind ja, die alte Gewerkschaftslinke sind dann sozusagen auch die alten weißen Männer in Gestalt von Sarah Wagenknecht. Das ist ja der politische Teil der Debatte, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, die Bezeichnung Bewegungslinke, das ist, finde ich, alles so ein Quatsch. Ich finde tatsächlich, dass Wagenknecht viel mehr Bewegung in ihrer Argumentation hat als alle anderen. Also ich finde die Bezeichnungen von Gewerkschaftslinke, Bewegungslinke ist völliger Mumpitz.
Ja, klar.
Na, ich glaube, das größte Problem ist, dass ich sehe, ist, das ist wie beim BGE, Contra und Pro, dass beide Seiten nicht großartig versuchen, mal aufeinander zuzugehen oder so. Weil ich denke, es gibt natürlich immer Punkte, an denen man auch für sich selbst sagen muss, okay, eine Grenze, rote Linie bis hier und nicht weiter. Diese Argumentation, die du XY ungelöst da jetzt vorbringst, der folge ich nicht und da lasse ich mich auch auf keine Kompromisse ein. Da bin ich absolut standhaft. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch insgesamt, dieser Punkt insgesamt zu schnell erreicht ist. Und dass man eigentlich schon, du schreibst auf Facebook manchmal Roll Eyes, Jens, ne? Dass man im Grunde genommen bei bestimmten Diskussionen schon mit den Augen rollt, bevor man sich überhaupt angehört hat, was der andere zu sagen hat. Und das ist halt eine Frage der Diskussionskultur insgesamt. Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich nichts, was jetzt ein Generationenproblem wäre, sondern das ist, glaube ich, ein Problem der Diskussionskultur an sich, die halt immer kompromissloser wird und auch immer weniger auf Kompromiss oder auf eine Einigung abzielt, sondern im Wesentlichen darauf, in dem Kampf des Diskurses letztlich mit gezogenen Waffen und als der Stärkere hervorzugehen. Das finde ich schon.
Im Grunde ist es ein endloses Spiel, die Debatte der Debatte wegen, Recht haben des Recht haben
genau,
wegen,
ja.
Eine Loslösung von den Inhalten.
Ja.
Einerseits, aber wenn man dann gewisse, eben gerade diese Sprachpanschereien sieht, die werden ja nicht betrieben aus, wie soll ich sagen, aus einer Laune heraus, die Welt besser machen.
Doch, das glaube ich schon. Das glaube ich schon.
Nein, das glaube ich glaub nicht. Ich glaube, dahinter steckt wirklich ein Belehrungsauftrag. Ich glaube neulich erst diese Grüne aus Bayern, diese Modegrüne, wie heißt sie denn? Die ist doch jetzt diese junge Frau.
Die mit dem Flugzeug irgendwie nach L.A. geflogen ist zwischen den Jahren.
Ja, Schulz oder Schulze kann es sein, bin
ich da. Die Grüne aus Bayern, nennen wir sie ruhig mal so, ist ja egal.
Genau, bei Facebook hat sie auch
Katharina
gesagt.
Katharina Schulze, glaube ich.
Kann sein, ne? Ja.
Genau, bei Facebook hat sie sinngemäß geschrieben, warum muss man immer Reiseführer sagen? Man könnte auch Reiseführung sagen. Und also mal ein paar so Beispiele. In einem nächsten Post hat sie sich mokiert über die Hetzer in unserem Land. Daraufhin hat einer geschrieben, ja, und die Hetzerinnen, die sind ja nicht nur Männer. Und dann hat sie dazu geschrieben, ja, die sind da dabei.
Ja, Frauen sind also, auch
finde ich schon interessant. Wenn es negativ wird, dann hat man schon gerne das
männliche. Nee, aber tut mir leid, ich habe das auch gelesen, aber ich glaube nicht, dass es ihr darum ging, da jetzt im Zweifel dann aus Hetzern dann wieder nur Männer zu machen. Die war schlicht und ergreifend komplett überfordert von dieser neuen Sprache.
Das sehe ich völlig anders.
Das kriegt doch kein Mensch hin.
An dieser Person, machen wir es doch nicht an dieser Person fest. Es geht ja nicht nur um Sprachpanschereien. Es geht ja auch um Trigger Warnings und so weiter. Man darf gewisse Sachen nicht mehr lesen auf der Uni ohne vor, oder man sollte gewisse Sachen nicht mehr lesen, Ovid und so weiter. Da kommen ja Vergewaltigungsszenen vor. Es könnte ja jetzt eine Studentin oder ein Student da drin sitzen, der dann vielleicht negativ davon beeinflusst wird. Also muss der Professor vielleicht Feingefühl zeigen und muss am besten sowas gar nicht lesen. Oder man überweist irgendwelche Gedichte, von denen man denkt, die könnten ja einen sexistischen Anspruch haben. Und natürlich die Unisex-Toilette, die darf nirgends fehlen. Die ist ja nicht.
Also ich glaube schon, dass das wirklich unterschiedliche Baustellen sind. Also wir hatten doch hier...
Tom, ich beneide dich ob deiner Arglosigkeit.
Ja, ich auch. Heute ja.
Ja, warum nicht? Also für mich ist es so, diese Sprachgeschichte, das ist für mich tatsächlich, für mich persönlich eine völlig alberne Kiste. Also für mich ist es lächerlich, ob ich jetzt Reiseführer oder
Ja, es ist aber die Denke dahinter, die mich verstört. Die Sprachgeschichte selber finde ich auch nur lächerlich und albern. Genau. Aber die Denke dahinter, die macht mir
Angst. Ja, ich sehe da aber mindestens...
Dass es die kommenden Eliten sind, die die Gesellschaft steuern wollen, die diese Denke verinnerlicht haben.
Ja, aber ich sehe da mindestens zwei Denken, wenn wir, oder Denkweisen. Und die eine, der möchte ich, da bin ich dann vielleicht auch arglos, aber der einen Denkweise möchte ich wirklich unterstellen, dass sie hofft, dass durch eine neutralere Sprache insgesamt, vielleicht jetzt nicht von heute auf morgen, aber mittel- und langfristig, vielleicht tatsächlich irgendwie die Rolle von Mann und Frau ein bisschen ausgewogener sein könnte. Also das jetzt nur mal so als Denkansatz, den ich mir vorstellen kann. Ich weiß ja auch nicht, ob es so ist. Was bleibt zu beweisen sein. Aber nein, das finde ich überhaupt nicht absurd. Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich davon versprechen, okay, vielleicht führt das ja irgendwann zu mehr Ausgewogenheit oder so. Auf der anderen Seite, und da wird's für mich dann eben richtig schräg, das Beispiel, was Roberto jetzt eben angesprochen hat, und das hatten wir ja auch vor kurzem, als wir hier über das Buch Unterwerfung gesprochen haben, Roberto, dass wirklich bestimmte Gedanken dann auch gar nicht mehr zugelassen werden. Das ist ja noch wieder was anderes als die Sprachregelung. Wenn man jetzt also zum Beispiel sagt, irgendwie, dass Romanfiguren von einem Autor, was ja sowieso schon absurd ist, ich meine, wir sprechen hier von Romanfiguren, also Ausgeburten der Fantasie eines Autoren, wenn diese Romanfiguren per se plötzlich böse werden oder der Romanautor mit den Romanfiguren gleichgesetzt wird, dann ist das für mich eine Geschichte, da sage ich, das ist wirklich gefährlich. Dieser Ansatz irgendwie mit der Sprache vielleicht irgendwas verbessern zu können oder so, denke ich mir, glaube ich zwar nicht, aber gut, wenn ihr dran glauben wollt, und vielleicht stimmt's ja bis zum gewissen Punkt auch. Aber schwierig wird's dann wirklich bei der Gedankenpolizei, die sagt, den Autor darfst du nicht lesen, weil der hat mal in einem Buch einen Romanhelden gehabt und der war ein Vergewaltiger und dementsprechend ist der Autor bei mir unten durch. Da wird's wirklich krank. Und da sind wir mittendrin in der Gedankenpolizei. Was die Sprachregelungen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich eine eher unwichtige Debatte, der ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Bedeutung beimessen würde.
Ja, du nicht, aber andere.
Ja, ich kann ja nur von mir sprechen.
Ja, natürlich. Aber wenn man manchen Leuten unterstellt, weiß ich, dass Binnen-I nicht verwenden wollen in ihren Texten. Ich glaube, Jens, du machst das auch nicht, gell?
Nee,
ich mache das auch kontinuierlich nicht. Ich finde, das ist auch nicht ästhetisch. Das ist aber okay. Deswegen bin ich kein ewig gestriger Mensch oder deswegen bin ich nicht der Ansicht, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind. Also mein ganzes persönliches Lebensmodell war und ist immer so gewesen, dass ich eigentlich gar nicht diese klassische Männerrolle einnehme. Ich war ganz oft weniger verdient als die Frau. Ich war lang alleinerziehend und so weiter.
Roberto, also, das ist ja das Lustige an der Sache.
Aber man wird unterstellt mir dadurch, bin ich irgendwie ewig gestrig, was ich nie war. Hm?
Ja, nur gut ist, dass es so vergleicht mit dem Antisemitismus, mit was weiß ich, was uns alten weißen Männern immer unterstellt wird. Diese Unterstellungen sind ja Hanebüchen.
Ja, uns alte weiße Männer ist natürlich falsch. Wir zwei sind sie ja gar nicht. Man unterstellt es natürlich in der
Debatte
einfach unterstellt man uns das. Das bin ich.
Ehrenhalber. Du bist ein alter weißer Mann, Ehrenhalber.
Ja, okay, gut. Honoris causa.
Genau. Naja, ich meine, ich beteilige mich irgendwie jetzt so im Schriftlichen zum Beispiel an dieser angepassten Sprache auch nicht. Ich finde es auch blöd und es ist für mich auch eine Stilfrage irgendwie. Und wenn ich irgendwie Leser schreibe statt Leser und Leserinnen und jemand will sich darüber beklagen, dann soll er das tun. Das geht mir ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass man der Sprache insgesamt, und das muss natürlich dann tatsächlich jeder für sich entscheiden, inwieweit er das zulässt, aber dass man der Sprache insgesamt durchaus auch Entwicklungsspielraum lassen sollte. Ich meine, ich erinnere nur an die Rechtschreibreform. Wann hatten wir die? Wann war die? 2000 oder so? Oder nee, war später, glaube ich, ne? Ist ja egal. Wisst ihr das noch? Wann die
Die Debatte mit dem, du meinst jetzt mit dem Grundeinkommen?
Wie? Nein, die Rechtschreibreform.
Ach so, oh
Gott. Egal, jedenfalls als die eingeführt wurde, gab es ja auch riesen Debatten darüber, ob das im Land der Dichter und Denker überhaupt möglich sein sollte und ob das geht. Und der Spiegel, daran erinnere ich mich noch, der hat, glaube ich, ein paar Monate lang hat er sich wirklich geweigert, jetzt nach neuer Rechtschreibung zu schreiben und hat natürlich daraus dann irgendwie auch eine große Nummer gemacht und hat sich dann positioniert und wir setzen auf die alte, gute deutsche Sprache und mit der Rechtschreibreform wollen wir nichts zu tun haben. Inzwischen ist es natürlich komplett selbstverständlich geworden, kein Hahn kräht mehr danach.
Das ist was anderes.
Ja, das war klar, dass das jetzt kommt. Aber ich denke eben auch in bestimmten Bereichen, man muss es ja auch gar nicht immer so extrem sehen, irgendwie mit diesen Sternchen und dem I und so weiter und so fort. In bestimmten Bereichen der Sprache finden natürliche Veränderungen und Anpassungen statt. Roberto, du hast vor kurzem noch gesagt, wie wichtig Anpassungen sind. Und auch Anpassungen in der Sprache sind ja nicht komplett zu leugnen. Die finden natürlich statt. Es ist halt immer eine Frage, in was für einer Radikalität und was für einem Ausmaß das passiert. Und so wie jetzt diese geschlechtsneutrale Sprache versucht wird, ja immer mehr zu etablieren, finde ich es auch hochgradig absurd. Und ich denke auch nicht, dass sich das wirklich durchsetzen wird. Also das ist dann tatsächlich so, der Drops ist dann irgendwann gelutscht und dann wird wirklich eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Und dann wird sich hier und da ein bisschen was geändert haben. Aber im Großen und Ganzen ist die Sprache halt noch die Sprache geblieben. Und diese Katharina Schulze oder wie auch immer, die wird dann auch weiterhin schreiben, dass sie keinen Bock auf Hetzer hat und wird dann im Geiste auch an die Hetzerinnen denken oder so. Wobei ich mich jetzt frage, wie wir jetzt überhaupt von den alten weißen Männern auf die, weiß ich nicht mehr. Ist vielleicht auch nicht so wichtig.
Das ist Teil, ich glaube, das ist Teil der Debattenkultur, die da sich darum rankt, sozusagen. Hm. Oder Jens?
Boah, schwer zu sagen. Ich
dachte schon, er sei weg. Hätte sich ausgeklinkt oder so. Ja, lass uns mal versuchen, wieder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir nochmal die Kurve. Wir sind jetzt auch eine knappe Dreiviertelstunde dabei. Vielleicht kriegen wir zum Abschluss nochmal die Kurve. Ja, über die alten weißen Männer, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Ja. Roberto, mach mal den Moderatoren hier. Von dir kommt das Thema.
Soll jetzt ich übernehmen, wo du nicht weiter willst.
Ja, genau.
Nein, also eben, ich möchte nochmal auf Faller verweisen. Robert Faller, den Philosophen, kennt ihr den?
Ja.
Ja. Der hat vor einiger Zeit im Dummy-Magazin einen Artikel über diese postmoderne Erscheinung der, ja, wie soll ich sagen, des Angreidens des zornigen weißen Mannes geschrieben. Und er hat dann auch sinngemäß geschrieben, dass man die Männer ja nicht für alles Schlechte in der Welt verantwortlich machen kann, so wie es ganz oft stattfindet heutzutage, sondern die haben ja auch gute Sachen gemacht. Ja, also die Väter des Grundgesetzes waren ja tatsächlich leider nur fast Väter, es gab ja fast keine Mütter. Das muss man ja sagen, das ist ja eine
Leistung. Wobei wir vorhin ja schon festgestellt haben, dass die Männer ja sowieso eine Metapher sind. Ne? Wir haben Merkel, von der Leyen, Thatcher und so weiter.
Ne? Das ist okay. Schon klar. Faller nimmt das natürlich wörtlich. Und nehmen ja auch viele wörtlich. Das Problem ist natürlich, Kimmel, der diese These aufgestellt hat, hat das als Metapher begriffen. Die Leute, die das heute in den Netzwerken so um sich schmeißen, glaube ich, nehmen das nicht mehr als Metapher. Die nehmen das wörtlich, weil Metapher ist tatsächlich schon, ja, das ist natürlich schon ein bisschen was Intellektuelles. Das kann man nicht immer in der Debatte bei Twitter oder bei Facebook aufrechterhalten, Intellektualität. Aber wie gesagt, die Habeas Corpus Akte zum Beispiel nennt er, oder die Menschenrechtscharta nennt er, das sind alles so Sachen, die ja vor allem von Männern gemacht wurde, weil die Welt ja damals noch von Männern dominiert wurde. Also man kann nicht nur das Schlechte in Mann sehen, schreibt Faller. Und er sagt halt, dass es letztlich so ist, dass diese postmodernen Militanten die Emanzipation und den Anspruch auf Gleichheit auf den Müll kippen, aufgrund ihrer Ideologie. Und ich habe da kürzlich mal einen Text dazu geschrieben, den können wir auch gerne verlinken unten drunter, wenn du möchtest, Tom.
Klar.
Das hat natürlich schon Diskussionen gegeben, weil man, das ist halt was, das darf man eigentlich nicht sagen, dass der Patriarch vielleicht auch gute Sachen in die Welt gesetzt hat und nicht nur eben Krieg und Ausbeutung und Kapitalismus natürlich. Kapitalismus ist ja auch männlich. Ja? Wissen wir doch seit Thatcher, wissen wir doch, Kapitalismus ist männlich.
Ich meine, gut, wir hatten natürlich die letzten Jahrhunderte hat natürlich das Patriarchat geherrscht in unserem westlichen Kulturkreis. Das ist schon klar. Bloß diesem Patriarchat jetzt, oder noch nicht mal dem Patriarchat als Struktur, sondern dem Mann, jetzt diese ganzen Sünden unserer Geschichte anzulasten, das ist natürlich herrlich albern. Also ich kenne keinen einzigen Beleg, dass Frauen in der Geschichte, wenn sie denn in eine Machtposition inne hatten, dass sie sich anders verhalten hatten. Und da muss man dann doch natürlich die Frage stellen, ob das Ganze jetzt wirklich ja eine Sache ist, die irgendwas mit Hormonen, mit Geschlechtern, mit Sozialisation zu tun hat, oder ob es wobei man da auch schon wieder trennen muss, woran es eigentlich liegt, dass Menschen, die Macht haben, dazu neigen, sich negativ zu benehmen. Ob man das jetzt wirklich auf das Geschlecht reduzieren kann und ob man das wirklich auf ein wie auch immer geartetes, privilegiertes Leben oder privilegierte Herkunft zurückführen kann. Ich darf nur daran erinnern, dass in Deutschland diejenigen, die den Sozialstaat, die am schlimmsten die Axt an ihn herangeschlagen, mit der Axt an ihn herangeschlagen haben, das waren allesamt auch ja Männer und Frauen, die meist aus nicht privilegierten Verhältnissen kamen.
Ja, also ich denke, das trifft es schon gut. Natürlich ist das Problem der Macht die Macht an sich. Und ob die jetzt einen Mann hat oder eine Frau hat, das ist relativ wurscht. Ich meine, wir haben über Merkel gesprochen, über von der Leyen, über Thatcher. Wir können über Albright und über Clinton sprechen. Wir können theoretisch auch über Kleopatra sprechen oder so. Fakt ist natürlich, das lässt sich nicht leugnen, dass die schlimmen Dinge, die jetzt in den letzten paar hundert Jahren stattgefunden haben, primär von Männern initiiert wurden, weil die nun mal mehr Macht haben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich nicht automatisch, wenn Grönemeyer jetzt nicht singen würde, Kinder an die Macht, sondern Frauen an die Macht, dass plötzlich irgendwie die pure Glückseligkeit auf der Welt herrscht oder so. In dem Moment, und das ist tatsächlich ein menschliches Problem und auch keines des Alters oder des Geschlechts oder was auch immer, nicht mal des politischen Systems, in dem Moment, wo du einem Menschen zu viel Macht ermöglichst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das ausnutzt und missbraucht, ist extrem groß. Und da sage ich jetzt ganz bewusst Mensch, denn das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Also das ist das Problem Homo sapiens schlechthin und unserer Entwicklung. Und das jetzt irgendwie auf Männer zu reduzieren oder zu sagen, dass alles viel besser wäre, wenn wir nur noch Frauen an der Macht hätten, dem widerspricht ja auch die jüngere Geschichte der Persönlichkeiten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die ja nun wirklich übelst mit ihrer Macht.
Na hör mal, es gibt hier eine Riege im Land, die ist der Überzeugung, dass das Land besser wurde durch Angela Merkel.
Ja.
Und da gehört zum Beispiel auch eine der intellektuellsten Köpfe in Deutschland dazu, laut Cicero Schwarzer zum Beispiel.
Ich habe das akustisch nicht verstanden. Die der Meinung wäre, das Land wäre besser dran, wenn Frauen die Macht hätten oder
nicht. Ja, es ist
ja, gut.
Viele, die glauben, das Land wäre besser geworden. Ali Schwarzer zum Beispiel, eine der intellektuellsten Köpfe in
diesem Land, laut Cicero. Ja, ja gut, kann man so sehen. Das ist für mich jetzt wieder Unsinn. Das ist für mich auch, das ist eine These im besten Fall, eine Unterstellung und eine völlig irrige Annahme, die völlig außer Acht lässt, wie der Mensch denn nun mal ist. Und der Mensch ist Mann und Frau, und wenn er mit zu viel Macht ausgestattet wird und gierig wird, dann baut er Scheiße. Das ist so. Männlein, Weiblein, drauf geschissen.
Naja, sehe ich genauso. Es gab mal so Thesen, das glaube ich war noch zur Hochzeit des Feminismus, als der Frühfeminismus, da glaubte man immer, mit der Frau würde so eine Art Mütterlichkeit in die Politik einziehen. Und naja, Mutti, nennen sie sie alle. Ich hasse das übrigens, wenn sie das tun, wenn sie sagen Mutti. Das hat irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Da denke ich irgendwie, glaube ich, immer an einen Unterrock oder sowas. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, weiß ich nicht. Ich denke spontan an die Blechtrommel und an die Szene.
Aber das Schöne ist ja, dass diejenigen, die mit solchen Vorstellungen ankommen, das sind ja die eigentlichen Sexisten, die den Frauen eigentlich unterstellen.
Eigentlich schon, ja. Weil jede Frau muss ja per se eine Mutter sein. Ja, so weit würde ich als zorniger weißer Mann nie gehen. Das ist ja völliger Bullshit. Warum?
Eine Frau muss ja kein ganz Kind genau. Wie bei der Antisemitismusdebatte, die einzigen, die daran denken, dass eine Kritik am Finanzsystem Antisemitismus sein könnte, das sind ja die eigentlichen Antisemiten.
Das stimmt, das habe ich ja, glaube ich, sogar genauso geschrieben.
Das stimmt. Ist ja auch nicht alles falsch, was du schreibst.
Ja, es ist auch nicht alles richtig, aber ich bin der goldene Mittelweg, verstehst du?
Ja, klar. Ja, mittleres Alter, ne? Goldener Mittelweg.
Das stimmt.
Also ich fühle mich jedenfalls, vielleicht das jetzt, wir nähern uns der Stunde Spielzeit sozusagen. Also ich persönlich, nachdem ich jetzt auch erfahren habe und durch euch gelernt habe, was denn den zornigen alten weißen Mann ausmacht, fühle ich mich maximal als alten weißen Mann. Aber zornig bin ich eigentlich nicht. Ja, hin und wieder vielleicht.
Man sagt immer, 50 ist das neue 30, also insofern bist du auch gar nicht alt.
Ach so, 50 ist das neue 30?
Klassisch.
Ja, Jens, dann kannst du dich ja schon mal freuen, ne? Ein paar Jahre noch und dann geht's los.
Yippie!
Gut, ich weiß nicht, fühlt ihr euch zornig?
Total.
Oft, ja.
Ja, ich meine jetzt nicht also ich mein, so allgemein, so nicht Weltschmerz, Zorn oder so.
Nein. Also ich bin nicht zornig auf Frauen oder so, das ist ja völliger Schmarrn. Ich bin auch nicht.
So war das gar nicht gemeint.
Okay. Nein, aber natürlich bin ich oft zornig. Also ich denke, dass dieses System, wie wir es heute haben und auch
das ist Grundvoraussetzung für unseren Beruf.
Ja, aber ich meine, so wie sich das System, in dem wir leben, entwickelt, kann man eigentlich nur zornig werden, unabhängig davon, wie alt man jetzt ist.
Eben.
Es gibt viele, die sind es nicht. Also man muss nicht unbedingt zornig werden. Es sind viel eben. Zu viele nicht
Nein, zornig. Tom, aber das Lustige ist ja, dass das ja gerade eben denen unterstellt wird, dieses Zornige, die für das System stehen, die am System ja gerade eben nichts ändern das wollen.
Ist der Witz. Also sprich mal, der zornige weiße Mann ist ja im Bild des
Im Grunde der Konservative, Politik. Der nichts ändern will.
Naja, im Bild der deutschen Politik ist das ja Gauland. Ja, das sagt man ganz oft, das habe ich schon 100-mal gelesen und gehört über ihn. Ich habe auch neulich ein Buch gelesen, das hieß, glaube ich, sogar, es ging um Gauland und um seinen Werdegang in der Frankfurter Politik und so weiter. Das hieß sogar irgendwie, weiß nicht, weißer zorniger Mann im Untertitel oder so ähnlich. Der steht ja gar nicht gegen das System. Der ist ja dafür. Der würde es ja mit seiner Partei sogar noch radikalisieren wollen.
Naja, klar.
Aber das passt jetzt nicht ins Weltbild des Gegners des alten weißen Mannes.
Ja, natürlich nicht.
Also ich muss nur morgens, und ich mache es ja tatsächlich nahezu jeden Tag, ich muss nur morgens auf den Nachdenkseiten die Hinweise des Tages lesen und dann bin ich zornig. Weil das ist für mich auch immer so ein Paradebeispiel dessen, was jetzt gerade wieder alles scheiße läuft. Und das ist so richtig schön aufgelistet und ich sitze dann hier, trinke meinen ersten Kaffee oder meinen zweiten und denk mir irgendwie, das kann es doch nicht sein. Privatisierung, Korruption, Waffenexporte, Lügen, Beraterverträge, Korruption in einer Tour, immer wieder Altersarmut, die Rente wird ausverkauft und so. Also Dinge, die auch jeden Menschen, Autolobby, Versicherungslobby, Rüstungslobby und jetzt, das ist auch noch ganz interessant. Vorhin habe ich auf Facebook einen Post von dem Sven Giegold, der sich jetzt über diese Transparenzabstimmung da in Sachen Lobbyismus und Gesetzgebung, da hat er sich wirklich darüber gefreut, dass zwar in Zukunft weiterhin Lobbyisten mitentscheiden, wie welche Gesetze formuliert werden, dass wir aber demnächst zumindest wissen, dass es so ist. Und das wird dann als Erfolg gefeiert. Und da wird...
Ja, er ist ein dramatischer Fall.
Aber abgesehen von... Du, diverse Kommentatoren, auch bei mir in meiner Filterblase, haben mir vorgeworfen, ja, du mach das doch nicht schlecht. Wo ich dann nur denke, so, was heißt hier schlecht machen, Leute, mit was wollt ihr euch eigentlich noch begnügen?
Also ich kenne manche Lämmer, die waren sehr glücklich darüber, dass sie wussten, wie ihr Schlachter heißt.
Ja, das ist
Das hat es gleich verändert, weißt du?
Aber das ist nur eine Frage, die Fragen, die gerade eben zur Sprache kamen, die jetzt über diese Generationengrenze hinweggehen. Das ist einfach eine Frage derjenigen, die mit einer Politik der kleinen Schritte zufrieden sind, die in den Institutionen selber tätig sind und halt denen, die das von außen kritisieren, die alle ihren Job haben. Ich würde den Giegold jetzt nicht prinzipiell dafür kritisieren, dass er da die kleinen Schritte geht. Das ist sein Job. Mein Job ist es, das von außen zu kritisieren.
Sagt mir noch jemand, was der für einen Job hat?
Bitte, er ist Europaparlamentarier.
Ach, von welcher Partei?
Finanzausschuss, Grüne.
Ah, okay, alles klar. Da wundert es mich auch nicht mehr.
Ja, nur...
Grundsätzlich hat er recht gute Ansichten, so ist es nicht. Und er ist auf dem Gebiet der Finanzpolitik sehr, sehr fit.
Ah, ja, okay. ich würde mir nur einfach, der Ausgangspunkt war ja der Zorn, ich würde mir einfach in bestimmten Situationen ein bisschen mehr Zorn wünschen.
Das passt ja.
Statt sich über so ein...
Das könnte man ja fast heutzutage als, da könnte man die These ja umdrehen, die Zornigen erreichen ja nichts oder relativ wenig. Diejenigen, die was erreichen, sind ja meistens die Opportunisten, die sich mit dem System angepasst haben.
Ja, von mir aus.
Ja, von mir aus. Das war jetzt ein zentraler Satz, Mensch.
Naja, aber das ist ja genau das, was ich immer sage. Wenn sich die Linke als breiter Begriff ständig das Maul darüber zerreißt, den Kapitalismus abzuschaffen, dann wird eines ganz sicherlich nicht passieren. Dieses System wird sicherlich nicht humaner werden. Ja? Es gibt gewisse Dinge, die muss man vielleicht annehmen. Und ich glaube, der Kapitalismus gehört dazu. Und ich glaube aber, dass man den auch reformieren kann. Aber da bin ich natürlich auch ein Ewiggestriger, der es noch nicht verstanden hat.
Na, den Kapitalismus will ich ja nun auch nicht abschaffen. Also, das ist.
Nein, du ja nicht. Ich unterstelle dir das ja auch gar nicht. Ja, du hast ja doch einen gewissen gesunden Blick auf die Dinge.
Sagst du? Frag mal den Duke von Feinsinn. Der wird das ganz anders sehen.
Da werden wir uns bald unterhalten.
Ja, Valentinstag wahrscheinlich, ja. Ne?
Ja, zumindest soll das dann stattfinden. Ausgestrahlt wird später. Aber dazu müssen wir ja heute nichts sagen.
Das stimmt. Ja, ich habe mein Pulver auch verschossen. Also, interessant war es allemal.
Das haben wir alten Männer so ja. An uns. Das wird ziemlich schnell unser...
Eine Stunde ist auch eine ganz gute Kondition für alte Männer eigentlich.
Ich weiß, was am Ende kommt. Man wird sagen, eigentlich haben wir um den heißen Brei herumgeredet. Man hat gemerkt, dass überhaupt keine Substanz...
Eine Stunde war das. Ich bin zwischendurch eingeschlafen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es so lang war.
Das weiß ich, aber ich weiß, dass du generell immer einschläfst.
Ja, es liegt am Alter.
Ich erinnere mich an gewisse Essen bei Italienern, wo du mittendrin mit dem Gesicht in die Pizza gefallen bist. ja, aber gut, man kennt dich und man
mag dich. Ja. Genau.
Ja, und vor allem, wenn du schläfst.
Ja, also, ich weiß nicht, wenn uns jemand vorwerfen möchte, dass da jetzt gehaltlos gewesen, dann kann er das gerne tun. Wir freuen uns ja über jeden Kommentar und wenn er noch so bescheuert ist, jetzt meckere ich schon wieder auf die Kommentatoren, ne? Ist auch scheiße.
Ja, das ist halt ein wütender alter Mann.
Dieser scheiß Zorn, der überkommt. Ja, wenn gemeckert wird, dass keine Substanz da war, dann sage ich einfach, wie ich es immer mache, es liegt
unserem letzten Podcast, Roberto, als wir über Freiheit gesprochen haben, da geht das im Kommentarbereich mittlerweile so intellektuell zu, dass die sich gar nicht mehr verstehen. Die wissen gar nicht mehr, was sie zum Ausdruck bringen möchten.
Ja, das habe ich schon gelesen und ich muss auch sagen, ich verstehe auch nichts.
Nee, ich habe auch einige Kommentatoren, da dachte ich auch so, Alter, was willst du jetzt eigentlich zum Ausdruck bringen? Und dann fragte ein anderer nach und die Antwort war dann noch komplizierter und noch verwirrender, so dass ich dann irgendwann gedacht habe, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist aufzuhören, die Kommentare zu lesen. Ja,
ich habe das auch so gelesen und habe mir gedacht, also wenn Freiheit so schwierig ist, dann sollte man vielleicht...
Aber vielleicht war unser Podcast ja auch so intellektuell, dass die Kommentatoren sich jetzt berufen gefühlt haben, noch intellektueller kontern zu müssen oder so. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Weil so kommen die doch gar nicht, so kommen die doch gar nicht daher normalerweise bei uns.
Keiner von uns ist Akademiker. Uns nimmt doch so...
Wieso? Aber wir können doch trotzdem so tun, als wenn wir schlau wären. Und vielleicht hat das ja geklappt. Ich weiß es nicht.
Nee, die durchschauen uns.
Ja? Also auf jeden Fall, ich verstehe die Kommentatoren da nicht. Ich bin froh, dass wir den Podcast hinter uns haben. Und ich bin auch froh, dass wir den jetzt hinter uns haben. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir ihn gemacht haben. Denn ich bin auf jeden Fall schlauer geworden. Denn ich hatte keine Ahnung, worüber wir sprechen zu Anfang des Podcasts. Und jetzt haben wir auch noch das BGE einfließen lassen. Das haue ich dann auch ins Inhaltsverzeichnis rein. Das beschert uns dann vielleicht auch gleich wieder 200 BGE-Hörer mehr, die dann sowieso ordentlich auf uns...
Sag, wir hätten über Feinstaub und Grenzwerte gesprochen.
Ja, genau, das haben wir jetzt ja auch gemacht. Das,
und über Schwangerschaft.
Das, ja, das kommt alles mit rein ins Inhaltsverzeichnis. Ich mache so ein richtig fett...
Und über Broder und ja, die AfD. Ein
richtig fettes...
Was war da eigentlich? Ich hab's gar nicht
verfolgt. Der hat sich mit Weidel fotografieren lassen irgendwie.
Oh, wie Ösi im Grunde.
Ja, wie Ösi. Ja, nur das...
Okay. Das ist ein Ösi-Moment.
Das heißt, Broder spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft.
Ja, Weidel Nein. aber auch nicht. Komm.
Naja, Erdogan hat ja auch nie für den Nationalmannschaft.
Das ist auch wieder wahr. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das war mit Weidel und Broder. Hast du das mitgekriegt, Jens?
Ja, ja, der hat, er war bei der AfD-Fraktion, hat seiner Meinung nach, hat das wohl auch abgedruckt, jetzt hat eine böse Rede gehalten und sieht sich jetzt natürlich, das ist ja sein Job, als Opfer.
Ach so.
Oh. Dann würde ich sagen, als Abschluss, wir haben einfach noch mal Mitleid mit ihm. Weil für die Opfer haben
genau, wir eine Runde Ohr. Mitleid für den, für den, fürs Musterbeispiel des alten weißen Mannes.
Ja, wenn nicht Broder wäre, dann bitte, ja? Also, eben. Auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank Jens, herzlichen Dank Roberto, herzlichen Dank liebe Hörer, die ihr uns zugehört habt und jetzt ja auch eine Menge zu kommentieren habt, hoffen wir zumindest, wenn ihr denn so lange durchgehalten habt. Aber wir haben so eine kleine, feine Hörerschaft, die mögen auch diese langen Podcasts. Das finde ich ziemlich geil. An dieser Stelle also nochmal raus an die Leute, die auch unsere langen Podcasts gerne hören. Freut uns wirklich sehr und spricht dafür, dass wir nicht alles falsch machen, glaube ich.
Stimmt. Aber das Gute ist, wir machen auch nicht alles richtig und ich glaube, das mögen
wir. Wir machen definitiv nicht alles richtig und damit hören wir auch nicht auf. In diesem Sinne, herzlichen Dank, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, wo wir vielleicht dann über keine Ahnung, junge, schwarze Frauen. Nee, das hätte ich jetzt.
Junge, schwarze das, Frauen.
Das war jetzt nicht so gut. Das schneide ich aber auch nicht raus.
Ich glaube, wir sprechen im nächsten Podcast tatsächlich über Randgruppen und zwar über Linke, über Duke.
Also, stimmt, Duke ist definitiv. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel zu Duke sagen, sonst hat er mich.
Fein sind Duke, sollte
gleich das schon sagen, wieder gefressen. Hauptsache, ich schaffe es, ihn richtig anzusprechen. Dann habe ich, glaube ich, schon die Hälfte der Strecke geschafft.
Ja. Grüß ihn mal schön von mir. Mich mag
wir er grüßen ganz ihn auf jeden Fall. Ja. Wir grüßen ihn von dir. Und
er mag dich ja, auch sehr. Ja,
und ich mag ihn auch sehr. Okay, gut. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.